Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich.
Stefan, ich grüße dich. Wie schön, dich zu sehen.
Gleichfalls. Heute mal wieder remote, ja, mit Bildschirmen und nicht direkt beieinander. Aber ich freue mich, dass wir mal wieder eine Folge machen.
Ja, ich mich auch, wirklich. Ist auch ein bisschen was her, um echt zu sein. Ich glaube, wir haben einmal ausgesetzt. Kann das sein?
Haben wir ausgesetzt?
Wahrscheinlich kommt es mir einfach zu lange vor, dass wir uns nicht gesprochen haben.
Ganz bestimmt. Wir sind natürlich insofern ein bisschen spät, als dass der Monat Juni schon angefangen hat und wir nicht pünktlich zum Start mit einer Folge da waren. Vielleicht ist auch dadurch so ein bisschen längere Zeit. Aber das holen wir jetzt nach. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, in den letzten Tagen und Wochen habe ich immer häufiger mal auch positive Einzelhandelssignale gelesen. Jetzt nicht nur und ausschließlich, also bitte, ich will keine rosa-roten Wolken malen, aber es gab ja doch immer mal wieder nach jetzt den letzten vielen Krisenmonaten und Jahren so Themen wie Konsumstimmung ist wieder leicht positiv, Handelsstimmung ist wieder leicht positiv. Man hört immer auch mal wieder häufiger nicht nur von den Unternehmen, denen es schlecht geht, denen es ja auch schon vorher schlecht ging, sondern jetzt auch immer wieder Erfolgsgeschichten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon so eine Art Trendwende ist, aber zumindest, glaube ich, kommen wir in eine Zeit, wo Unternehmen vor der Herausforderung stehen, sowohl die noch vorherrschenden Krisenstimmungen und Tendenzen zu managen und gleichzeitig Wege finden zu müssen, die Chancen in der Zukunft irgendwie zu ergreifen. Und das ist ja so ein bisschen konfliktär eigentlich, ne? Wenn man so lange in dieser Zwischenwelt ist. Und das finde ich eigentlich eine spannende Frage, was da eigentlich passiert und wie man das macht.
Also ich finde es total schön, dass du es sagst. Also wenn man die Zahlen ja mal sieht und auch ein bisschen nach vorne schaut, ist es ja so, dass der Markt in Summe, also auch unser klassischer Konsumgütermarkt im Lifestyle-Goods-Bereich, Fashion, Schuhe, Schmuck und so weiter, sichert, obwohl die Konsumausgaben relativ abnehmen, aber in Summe ja doch stabil ist oder steigt. Insofern, ich glaube, für die Zuversicht gibt es auch durchaus Gründe, ne? Also die Menschen haben ja schon auch Lust zu shoppen.
Kleinerer Share of Wallet an einer größeren Wallet.
So ist es, genau. Und deswegen, ich glaube, da gibt es durchaus auch Gründe für Zuversicht. Und in der Tat finde ich es auch gut, wie du es sagst. Ich glaube, es geht eben genau darum, jetzt auch dieses Potenzial, was da im Markt ist, auch auszuschöpfen. Sich auf den Weg zu machen, damit man eben dabei ist und nicht rauspurzelt. Ich glaube, das ist eher das Thema, ne? Ich glaube, der Markt ist da und es werden einige, werden eben den Markt gut bedienen und andere eben nicht. Und da sind viele Themen dabei, wo man sich wirklich gut auf den Weg machen muss. Ich fand das jetzt auch ganz interessant. Ich habe die Prognosen auch gesehen. Also natürlich bleibt der Onlinehandel stabil. Der ist leicht wachsend. Also hat natürlich nicht mehr die Wachstumsraten wie früher. Aber was darin interessant ist beispielsweise, ist, dass vor allen Dingen auch die Multi-Channel-Leute den größeren Anteil mittlerweile oder zumindest auf fast gleich hohem Anteil. Also der Anteil von stationären Händlern, die auch online machen, da ist der Online, also der Umsatz genauso groß wie die Pure-Player. Und auch das finde ich interessant. Und auch, das heißt wiederum, ja, es wird seamless, es wird auch da innovativ. Man muss sich auch dort, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Notwendigkeiten, gut im Omnichannel zu sein. Das heißt, viele müssen sich auf den Weg machen, um mithalten zu können und müssen auf Innovation setzen, ne? Und müssen kreativ werden.
Du kannst dich auf der anderen Seite jetzt nicht einfach die Handbremse lösen und sagen, so Schuss und los geht's, alle Chancen nutzen. Also es gibt eben auch noch genug Risiken und Hindernisse. Und da das richtige Gleichgewicht zu finden, das ist vielleicht die größte Herausforderung, ne? Dass es weder ein reines Kosten- und Krisenmanagement ist, noch ein reines Umsatz- und Wachstumsmanagement ist, sondern irgendwo so dazwischen.
Ja, genau. Also wie es sich einem Berater gehört, habe ich dafür natürlich auch ein Fachwort. Das nennt sich Ambidextrie und ist ein Thema, was uns natürlich auch sehr beschäftigt, in der Tat. Was ich sage gleich was dazu, aber was zudem deine These noch ein bisschen unterstützt, das kann ich an unseren Projekten gerade sehen. Okay. Man sollte ja erwarten, dass es stark auch um Strukturierung, Restrukturierung, Kosten und so weiter geht. Tatsächlich sind die Mehrheit unserer Projekte eher, wie können wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln? Es geht um Innovation, es geht um Zukunftsorientierung. Es gibt Projekte, die heißen Einzelhandel der Zukunft. Also wirklich sehr nach vorne gerichtete Projekte. Und das würde es auch stützen, was du sagst. Jetzt machen wir das Thema natürlich auch gerne und stehen ein bisschen dafür. Aber tatsächlich stellen wir das gerade fest, dass wir viel mehr Projekte haben, wo es sich viel stärker um die Zukunft dreht, um die Gestaltung der Zukunft dreht, als das Hier und Jetzt gut zu managen. Und das sagt ja auch was. Jetzt kurz zum Thema Ambidextrie. Ambidextrie heißt beidhändig, ne? Du wahrscheinlich als Lateiner kannst es wahrscheinlich so erklären, aber
ich wusste schon vorher, was es heißt, natürlich.
Natürlich. Und es ist aber so, also da geht es darum, dass man eigentlich mit der einen Hand das genauso gut kann wie mit der anderen Hand, ne? Man so mit beiden Händen schreiben. Und was damit gemeint ist, dass man im Unternehmen, und du hast es eben ganz inhaltlich schon gut beschrieben, im sogenannten Explore-Modus das Bestehende richtig gut macht. Effizient, Effektivität erhöht, eben hohe Produktivitäten hat etc. Und das Beste aus dem macht, was man eigentlich hat. Dass man aber es schafft, gleichzeitig Unternehmen im Exploit-Modus zu sein. Und da muss man natürlich neue Dinge erfinden, mutig sein, kreativ sein, Fehler machen. Ja, also das ist wirklich ein anderer Modus. Und wie du sagst, die beiden Dinge sind ziemlich voneinander getrennt eigentlich, weil es andere Kompetenzen erfordert. Aber ein Unternehmen, was es gut macht, ist eben ambidextres und schafft es, beides zu tun. Mit all den Herausforderungen, was es natürlich hat. Und wir kennen alle die sogenannten Projektschnellboote, wo man was Neues mal was entwickelt. Ja, aber irgendwie hat man den Eindruck, das Schnellboot schießt davon und war nie wieder gesehen, weil die Projektidee auf diesem Schnellboot ja, nicht wieder zurückgefunden hat in die Organisation. Genau. Und ambidextrie ist erstmal nur sozusagen, man kann beides. Und die spannende Frage ist, wie bringe ich es wieder zusammen?
Also erstmal finde ich, ich finde es schön, dass es dieses Wort gibt und auch diese Analogie zur Beidhändigkeit. Als großer Fußballfan kenne ich natürlich das Thema der Beidfüßigkeit. Das ist ja auch ein Riesenvorteil, ne, wenn man rechts wie links schießen kann. Und das wird ja auch in frühen Jahren schon intensiv trainiert. Insofern Beidhändigkeit, dass man irgendwie mit links und rechts schreiben, ja, Handwerken kann. Das finde ich gut, weil ja quasi die, wenn man so möchte, die eine Hand das Umsatz- und Chancenpotenzial nutzt, dass die andere Hand eher die Kosten und Risiken managt und dass man eben beide Seiten können muss. Also erstmal finde ich toll, dass es so ein Wort gibt und dann kann man das zumindest auch schon mal recherchieren und sich ein bisschen schlau machen. Und dann frage ich mich, wie Unternehmen das wohl herstellen? Also ich würde ja mal grundsätzlich sagen, die allermeisten Unternehmen verfügen sogar über eine latente Ambidextrie. Und beweisen kann ich es nicht, aber was meine These, glaube ich, stützt, ist, dass alle Unternehmen natürlich grundsätzlich darauf ausgelegt sind, Umsätze zu realisieren, diese Umsätze wachsen zu lassen, sich neue Themenfelder zu erschließen, profitabel zu sein und so weiter. Also diese eine Hand, die ist ja quasi inhärent. Und die andere Hand, selbst wenn nicht komplett inhärent, dann ist sie ja zumindest in den letzten 1, 2, 3 Jahren gelernt worden. Also fast jedes Unternehmen, vor allen Dingen auch im Retail, musste ja dann in den letzten 1, 2, 3 Jahren wegen Covid-Krise, Ukraine-Krise etc. lernen, auch das Kosten- und Risikenmanagement zu professionalisieren und aufzunehmen. Also ich würde mal sagen, beide Fähigkeiten, beide Hände müssten in den meisten Unternehmen irgendwie vorhanden sein.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn es sehr gegensätzlich ist, wenn es auch ein Unternehmen, was stark, also das stellen wir in Organisationen ja auch fest, ne? Unternehmen, was stark klar strukturiert ist, hierarchisch strukturiert ist, klare Prozesse ist und so weiter und stark, man ist keine Fehlerkultur, ne? Und eben in diesem Modus arbeitet und soll dann parallel mal Dinge ausprobieren, 80-20-Regel, mal nicht abgesichert, was auf den Weg bringen. Da stellen wir fest, dass das dann sozusagen kulturell zwischen diesen, weil diese Kultur dieser zwei Systeme sind sehr unterschiedlich. Und man muss, glaube ich, nochmal unterscheiden, und das tut die Ambidextrie, zwischen einer sogenannten kontextuellen Ambidextrie und einer strukturellen. Ne? Wenn ich strukturell, dann habe ich ein eigenes Team, was das macht, die rausgelöst sind und sozusagen für den Zeitraum mit dem anderen Unternehmen nichts zu tun haben. Und kontextuell ist, dass du ja einfach nur ein anderes Thema zusätzlich hast und da arbeiten musst. Und wir haben es ja schon häufig auch, und deswegen auch das ist ja ein Thema darin, dass es Projekte gibt, die gemacht werden. Da gibt es ein Projektteam, dazu arbeitet dieses Projekt und so weiter. Und die arbeiten in einem Projektteam. Insofern sind sie erstmal strukturiert anders und sie arbeiten auch an einem anderen Thema. Und dann kommt ja das große Umsetzungsdilemma im Sinne von, wir wissen ja, wie schwach die Umsetzung häufig ist von Projekten. Und das liegt eben daran, dass das ein Beibau war. Ne? Die sind losgelöst voneinander marschiert und haben sich nicht wieder gefunden. Und ich glaube, das ist die besondere Herausforderung darin. Und erstmal das Erste herzustellen, schafft man es, dass man diese Form der Projekte wirklich kreativ macht und wirklich mal anders ist. Aber das Zweite ist, wie halte ich trotzdem die Verbindung und führe es wieder zusammen?
Ja, finde ich spannend. Vor allen Dingen, als Erstes finde ich spannend, dass das ja ein bisschen anders gedacht wird als in der Beidhändigkeit oder Beidfüßigkeit. Weil da würdest du ja immer sagen, ich muss die Fähigkeit, mit beiden Füßen schießen zu können oder mit beiden Händen was auch immer tun zu können, um Schlagzeug spielen zu können oder was in der Richtung. Ja. Dafür muss ich trainieren, dass ich in einer einzelnen Person beide Seiten sauber bedienen kann. Was du sagst, ist, bei der Ambidextrie in einem Unternehmen müssen die Fähigkeiten im Unternehmen vorhanden sein, aber nicht zwingend in den gleichen Personen, schrägstrich in den gleichen Teams, sondern eigentlich...
Jein. Also es kann schon sein, dass ich, Wolfgang, in meinem, keine Ahnung, Einkaufsjob, ne, einen Job habe und nach bestimmten Prinzipien arbeiten, ich aber trotzdem mal in einem anderen Team arbeite und die Aufgabe habe, ein neues, innovatives, keine Ahnung, Shop-Konzept zu entwickeln, wo ich dabei bin. Das heißt, ich selber habe es als zwei Personen, bin aber in zwei Organisationsformen. Ne? Einmal habe ich da, habe ich dort. Dann bin ich strukturell, bin ich sozusagen unkonzeptionell, bin ich eben getrennt
worden. Okay, aber es ist dann zumindest sowas wie eine organisatorische Trennung, also eine strukturelle Trennung innerhalb.
Zumindest temporär.
Okay, und dann haben diese Teilteams, also ich gehe mal zurück in die Gegenwart. Unternehmen sind aktuell immer noch stärker auf Kosten- und Risikomanagement fokussiert. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor richtig. Jetzt gucken wir mal nach vorne und denken, wir müssen jetzt auch uns mal wieder mit ein paar Chancen, die sich am Horizont auftun, beschäftigen. Wie machen wir das? Dann legen wir nicht irgendwie den Schalter um von Kosten und Risiken auf Chancen und Wachstum, sondern was die Ambidextrie sagt, ist, organisatorisch schaffe ich Plätze, Orte, Teams, die sich zeitweise dann dediziert mit den Chancen beschäftigen, ohne die Gesamtorganisation aus dem Krisenmanagement-Rhythmus zu ziehen?
Genau, richtig. Also so würde ich es auch verstehen. Und da gibt es jetzt wirklich spannende Elemente, die ich auch erlebt habe schon. Unternehmen sehr kostenbewusst, muss darauf achten, dass es im Markt bleibt und so weiter. Jede Ausgabe wird kritisch hinterfragt. Aber das Explore-Team macht eine Shoppingreise, wenn du so willst, oder Inspirationsreise im Ausland und, keine Ahnung, macht Flugreisen, fliegt in die USA, guckt sich mal Silicon Valley an. Du kannst dir vorstellen, die Organisation zu Hause sagt, sind die wahnsinnig? Ja, ich muss für 3 Bleistifte einen Antrag schreiben und die jetten jetzt gerade in die Staaten und machen Inspirations. Also das kann man ja kaum verbinden in dem Moment. Ja, und das mache ich damit, dass es ja sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also nicht nur der eine ist ein bisschen kreativ, der andere ist ein bisschen, es ist wirklich so, dass man die Dinge wirklich unterschiedlich leben muss. In einem Fall hohe Kreativität, da wird auch Geld ausgegeben, nur als Beispiel, ne? Das kann ja auch genau andersrum sein. Aber da wird wirklich in einem anderen Modus gearbeitet, damit eben auch was Neues rauskommt. Ne? Da wird auch mal was 80-20% auf den Weg gebracht. Und aber ich glaube, diese Dinge gab es auch schon immer ein bisschen, aber jetzt muss es viel stärker organisiert werden, weil es einfach notwendig ist für uns Unternehmen jetzt, weil wir sagen, wir müssen die Chancen aufgreifen, das zu professionalisieren und vor allen Dingen sicherzustellen, dass wenn die jetzt wiederkommen aus den USA, die Idee auch irgendwie zurückfließt ins Unternehmen rein und man idealerweise auch die Organisation an Bord hält, die Gesamtorganisation an Bord hält, ne? Sie zwischendurch informiert, sie vielleicht sogar involviert. Und ein Schlüsselfaktor, den wir festgestellt haben, hat tatsächlich mit Wertschätzung zu tun. Wertschätzung der Teams untereinander. Dass also die Organisation, die sozusagen die Explore-Modus ist, wirklich sagt, das ist super, dass ihr das macht und wirklich auch versteht, weil es sie verstehen, hey, das ist für unsere Zukunft. Und das ist nicht so, da machen jetzt sich ein paar schöne Tage an der Westküste, sondern die haben Auftrag für uns als Organisation. Das sind unsere Leute, die für uns neue Ideen entwickeln. Und die anderen, die sagen, wir finden es total geil, dass ihr so das im Unternehmen auf stabil haltet und uns die Chance gibt, das zu tun, damit wir neue Ideen entwickeln. Das hat ganz viel auch damit zu tun, dass man ein gesamtheitlicheres Verständnis von den beiden schafft, damit und auch auf ein gemeinsames Ziel arbeitet, nämlich zukunftsfähig zu werden, damit das gut funktioniert. Weil sonst leben die nebeneinander her und trennen sich sogar immer weiter und stehen dann fast irgendwann sogar im Wettbewerb miteinander und von all dem bildet nachher nichts statt. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der in der Phase passieren muss. Bis hin dazu, wie setze ich dieses Team zusammen, was im Explore-Modus arbeitet. Ja? Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass es dafür eine Ausschreibung gibt, dass man sich darauf bewerben kann.
Intern, also die Mitarbeitenden bewerben sich auf so ein Projekt.
Auf so ein Projekt, ja. Okay, und spannend. Dass wir auch, wenn wir so ein Projekt machen oder begleiten, dass wir das Projekt sehr stark in die Gesamtorganisation kommunizieren und attraktiv machen und sagen, hey Freunde, in 3 Monaten wird das nächste Explore-Projekt starten. Bewerbt euch schon mal, wenn ihr auch Bock drauf habt, da mal mitzumachen. Damit das eben auch als Gesamtpaket verstanden wird und nicht nur, hey, da gibt's ein paar Ausgewählte, die das hier machen dürfen. Und es sind eh mal die gleichen, sondern dass man sich darauf bewerben kann und auch das auch gut machen muss. Ne? Da gibt's Videos, die zum Teil schicken, warum sie dabei sein sollten und so weiter. Das löst viel Energie aus und was immer wieder passiert, du entdeckst echte Perlen sozusagen in den Organisationen, wo du gar nicht gedacht hättest, dass da so ein Potenzial ist, ne? Die dann plötzlich sich in einem anderen Umfeld plötzlich eben ganz anders entwickeln können beispielsweise. Insofern, schon angefangen bei der Idee, geht es darum, zu starten der Wertschätzung und der Möglichkeit sozusagen das als Gesamtpaket zu sehen, was total wichtig ist. Weil es kommt ja nachher noch was hinzu und vielleicht können wir das auch gerne nochmal vielleicht in einem späteren Podcast noch ein bisschen irgendwie weiter ausführen, dann ist das irgendwann zu Ende nach 3 Monaten, dann müssen diese Teams ja wieder zusammenfließen. Und stell dir vor, du bist jetzt in die Westküste geflogen, hast das Silicon Valley angeschaut und konntest innovativ sein, Dinge ausprobieren. Ja, genau. Und jetzt kommst du zurück und sagst so, jetzt gehe ich mal zurück ins Controlling. Und jetzt
spielt keiner mit dir.
Und spielt keiner mehr mit mir, genau. Da hast du ja auch keinen Bock drauf. Du musst ja irgendwie, und die Organisation muss irgendwie jetzt Möglichkeiten finden, diese geballte Energie und Innovationskraft, und die Methode auch, die die Personen gelernt haben, weil typischerweise arbeiten, zumindest weil wir sie begleiten, sie ja auch ganz anders mit agilen Methoden und Innovationsmethoden, die müssen sie reintragen in die Organisation. Du willst ja nicht nur die Idee aus Silicon Valley haben, sondern auch ein bisschen die Arbeitsweise. Und auch das ist anspruchsvoll. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es ein Riesenpotenzial, was darin liegt, wenn man es gut macht. Und da ist, glaube ich, echt noch ziemlich viel sogar Potenzial, weil es viele noch nicht so konsequent machen, sondern nur die Schnellboote auf die Schiene setzen und die leider nachher nicht zum Ergebnis führen.
Ja, also finde ich total spannend. Erstens, glaube ich, Unternehmen müssen das in der jetzt bevorstehenden Phase können oder lernen. Ich finde auch spannend, dass die Analogie zur Beidhändigkeit darin endet, dass man eigentlich eine strukturelle Trennung hervorrufen muss, um es erstmal zu ermöglichen. Ja. Ja. Ich glaube auch sofort, dass diese Teams dann mit einem Haufen super Ideen im Köcher zurückkommen. Aber mich würde schon nochmal interessieren, wie man die dann in die Organisation hineinführt. Weil das ist ja auch nicht nur damit gemacht, dass man allen anderen Leuten sagt, jetzt seid bitte mal empfänglich für diese ganzen Ideen. Das ist ja auch eine Frage von Ressourcen und Kapazitäten. Ja. Also zum einen organisatorische Ressourcen, ne? Also wenn ich dann zurückgehe in mein Team, guck mal, ich habe hier ein paar super Ideen, let's go, dann werde ich sagen, hey, gut, dass du endlich mal ein paar Ideen und ein bisschen ablöst. Ey, komm, wir wussten gar nicht, was wir machen mit unserer ganzen Zeit. Das wird ja eher nicht der Fall sein, ne? Sondern ne, in den effizienter gewordenen Organisationen, die aufgrund der Krise effizienter werden mussten, ist halt auch Spare Time jetzt irgendwie nicht mehr geworden. Und das Zweite ist, ich kann natürlich auch eine Organisation gesamtheitlich, so was Zeit und Energie betrifft, aber auch was natürlich die finanziellen Möglichkeiten betrifft, überlasten. Ne? Also irgendwie brauchst du, glaube ich, nochmal so eine Art Filter oder ich weiß nicht genau, ne? Also ja, aber vielleicht ist Filter nicht so schlecht, wo man dann nochmal gemeinsam guckt von den Vielzahlen der Ideen, wie geben wir die denn jetzt gut geordnet in die Organisation, dass die Teams da auch Bock drauf haben und sie auch über eine Ziellinie bringen können. Weil ich meine, auch wenn ich das Schnellboot wieder eingefangen habe, ich kann das ja immer noch wieder verlieren, wenn ich das nicht sauber tue. Ne? Also ich muss immer noch dafür sorgen, dass irgendwie das große Schiff zusammen mit dem Schnellboot gemeinsam über die Ziellinie fährt. Sonst hast du halt auch nichts gewonnen. Ne?
Also 100% richtig, was du sagst. Und man muss vielleicht sogar ein paar andere Dinge tun. Auch das diskutieren wir ab und zu. Vielleicht muss ich erstmal die Effizienz nochmal erhöhen, damit ich dieses Spare Time bekomme, um wirklich Leute mal auf solche strukturellen Projekte setzen zu können, um das auch gut machen zu können. Und in der Tat auch, ich glaube, Google hat ja immer mal gesagt, ne, unsere Leute sollen irgendwie 20% andere Dinge machen. Und wenn man bei Google nachfragt, ist es aber so, wie du gerade sagst, nämlich du musst erstmal das Thema klar haben und Google muss sagen, ja genau, das interessiert uns, Stefan. Dafür kriegst du jetzt die Zeit. Du kannst nicht einfach sagen, ne, ich habe so 20% immer so Free Time, wo ich für andere Dinge Sachen kann. Und so ähnlich ist es da auch. Es geht darum, ganz gut zu überlegen, was ist das Thema? Und jetzt fängt das Thema Wertschätzung an. Die gesamte Organisation muss sagen, das hilft uns total. Und jetzt fängt es an, es gehen Leute da rein, die Bock drauf haben. Die werden delegiert, ja sozusagen. Also ich aus meinem Einkauf schicke jetzt jemanden mit. Das ist mein Mann vor Ort oder meine Frau vor Ort, die eben dort jetzt kreativ sein kann. Und ich habe hohes Interesse an dem, was die Person dort lernt als Bereichsleiter Einkauf. Und kriegst dann immer zurück und sag, ich will von dir auch lernen, wie habt ihr gearbeitet? Was können wir davon übertragen? Und will Methoden lernen. Erst wenn es als Gesamtpaket betrachtet wird, und das ist, glaube ich, wirklich auch mit Ambidextrie gemeint, dass eine Gesamtorganisation eben beides kann, aber eben wirklich auch beides wertschätzt und gemeinsam macht, nur dann gelingt es. Sonst sind es getrennte Beiboote, die zu nichts führen.
Ich finde, das ist ein super spannendes und hochrelevantes Thema. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dazu beschließen, ein Follow-up zu machen. Das beschließen wir regelmäßig. Aber das vielleicht auch direkt beim nächsten Mal tun, um sozusagen für diese Phase, in die wir gerade mit vielen Unternehmen irgendwie einsteigen, so mit der Industrie kommen, um da nochmal sowas beizutragen. Da hätte ich große Freude dran. Lass uns das bitte nochmal auf.
Ja, sehr gerne. Und ich versuche mal Folgendes. Und da ich schon ziemlich sicher bin, dass mir das gelingen werdet, sage ich es schon mal. Ich versuche mal jemanden.
Jetzt musst du liefern.
Ja, ich weiß. Ich versuche jemanden mitzubringen, aber Unternehmen, für das wir arbeiten, die das machen. Cool. Und dass wir mit denen mal diskutieren. Also ich hoffe, es gelingt. Aber das wäre mal interessant, dass wir da aus der Praxis auch mal hören, welche Erfahrungen die damit machen, weil ich weiß, dass sie so arbeiten.
Sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf.
Stefan, unsere Zeit ist, glaube ich, schon wieder um. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden.
Das machen wir. Ich habe die Folge sehr genossen und freue mich schon, wenn wir das beim nächsten Mal fortführen.
Ich mich auch. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bis ganz bald, lieber Wolfgang.
Tschüss.
Tschüss. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte auf einer der bekannten Podcast-Stationen, liked ihn und kommentiert ihn auch gerne. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank.